Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die geplanten Rettungsmaßnahmen für den Euro sind weiter umstritten. Zwar signalisierte die SPD, dass sie dem Gesetz im Bundestag zustimmen könnte. Die Regierungsfraktionen wollen aber eine eigene Mehrheit stellen. Doch vor allem aus der Union kommt weiter Kritik. Gerungen wird unter anderem darum, inwieweit der Bundestag über einzelne Hilfsmaßnahmen für den Euro entscheiden soll. Grundsätzliche Zustimmung zum Kurs der Kanzlerin kam heute vom CSU-Präsidium.
Vom Kompass der Union war in den vergangenen Wochen oft die Rede. Heute zeigte die Nadel mal nach Süden. Präsidiumssitzung der CSU in München. Die Partei stehe zu Europa, wird immer wieder betont. Und doch?
Es geht jetzt nicht um Übertragung nationaler Kompetenzen, sodass die Bundesrepublik Deutschland ihre Finanz- und Wirtschaftskompetenz verliert und sie nur noch in Europa stattfindet.
Nach der Sommerpause wird es im Bundestag schnell ernst. Das zweite Griechenland-Paket, die Reform des Euro-Rettungsschirms, Milliardenentscheidungen. Und viele Punkte sind noch strittig. So zum Beispiel die Frage nach den Mitspracherechten des Parlaments oder inwieweit Gläubiger, also auch Deutschland, Sicherheiten für ihre Hilfe verlangen können. Und nicht zuletzt die gemeinsame europäische Wirtschaftsregierung. Geplant ist dabei zwar erstmal nicht mehr als eine Art Brüsseler Gipfel der Euro-Staaten, trotzdem haben die deutsch-französischen Pläne in Berlin viele Abgeordnete der Koalitionsparteien nachhaltig verunsichert. Als Wackelkandidaten bei der Euro-Abstimmung gelten nun 23 von ihnen. Diese Schätzung sei aber übertrieben, hofft man in der CDU.
Es gibt viele Kollegen, die sagen, wir sind uns nicht sicher, ob das, was wir machen, auch zum Erfolg führt. Das kann uns auch niemand garantieren. Aber die erkennen sehr wohl die Ernsthaftigkeit der Lage, die daraus entstehen würde, wenn wir es riskieren würden, dass ein Euroland aus dieser Gemeinschaft ausscheiden müsste.
Die Zitterpartie in den Koalitionsparteien geht indes weiter. Vergleichsweise unproblematisch erscheint da die Position der SPD.
Die Zustimmung zur Sache ist gegeben. Frau Merkel muss dessen ungeachtet eine eigene Mehrheit darstellen.
Auf die Unterstützung der Opposition würde sich die Kanzlerin wohl sowieso nur ungern verlassen. Bis Ende September bleibt ihr Zeit, Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen zu leisten.
Auch das Europaparlament in Brüssel hat sich heute mit der Euro-Krise befasst. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen befragte in einer Sondersitzung den Präsidenten der Europäischen Zentralbank Trichet. Auch EU-Währungskommissar Rehn und der Chef der Euro-Gruppe Juncker stellten sich der Diskussion.
Das Gesicht des Zentralbankchefs verriet eine gewisse Anspannung, aber falls sich Jean-Claude Trichet wirklich Sorgen gemacht haben sollte, dann waren sie umsonst. Mag die Europäische Zentralbank anderswo kritisiert werden für den Aufkauf höchst wackeliger Staatsanleihen, hier im Europäischen Parlament hielten selbst deutsche Abgeordnete diesen Schritt für notwendig.
Deshalb glaube ich, dass dieser Teil, auch wenn er von führenden Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit kritisiert wurde, voll und ganz gerechtfertigt war. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass es die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank belegt, dass sie diesen Schritt gemacht hat.
Ich finde es geradezu ungeheuerlich, wie die EZB als einzige Institution, die in der Zeit handlungsfähig ist, kritisiert wird. Man kritisiert denjenigen, der Rettung bringt, statt selbst Verantwortung zu übernehmen.
Dass Trichet gleichwohl die Kritik etwa des deutschen Bundespräsidenten ernst nimmt, machte er deutlich, indem er sie zurückwies. Wir passen sehr auf, dass wir nicht über unsere Verantwortung hinausgehen. Jean-Claude Juncker, der Vorsitzende der Eurogruppe, hingegen kritisierte, dass in der politischen Diskussion ständig neue Vorschläge gemacht würden, bevor alte Beschlüsse umgesetzt seien.
Man soll nicht jeden Tag ein neues Auto Stoff jagen.
Und als hätte er es gehört, machte Währungskommissar Rehn deutlich, dass er den viel diskutierten Eurobonds mit einiger Skepsis gegenüberstehe. Die Europaparlamentarier hatten diese Sitzung gewollt, um das Krisengeschäft nicht allein den Regierungen zu überlassen. Die Abgeordneten sehen sich als wahre Vertreter der Bürger. Was freilich nicht dazu führte, dass etwa die Sorgen deutscher Bürger hier ausdrücklich eine Rolle gespielt hätten.
Bundeshausminister Westerwelle bleibt wegen seiner Äußerungen zur Libyen-Politik unter Druck. Die Grünen forderten ihn auf, zurückzutreten. Die FDP-Spitze hingegen hält an Westerwelle fest. Er hatte den Erfolg der Rebellen in Libyen zunächst auf die von Deutschland unterstützten Sanktionen zurückgeführt. Den NATO-Einsatz dagegen, dem Deutschland nicht zugestimmt hatte, würdigte er erst, nachdem das auch Kanzlerin Merkel und FDP-Chef Rösler getan hatten.
Auch wenn es ein symbolträchtiges Bild war, Guido Westerwelle geht nicht von Bord, von Rücktritt keine Rede. Mit seinem französischen Amtskollegen machte er heute eine Bootsfahrt durch Berlin. Am Morgen betonte Alain Juppé noch, dass nur die NATO in Libyen ein Blutbad verhindert habe. Ein paar Stunden später baute er Westerwelle eine diplomatische Brücke. Wir hatten immer das gleiche Ziel, nämlich dem libyschen Volk zu helfen, seine Freiheit wieder zu erlangen. Bezüglich der Mittel und Wege waren wir uns anfangs nicht einig, aber heute ist dieses Kapitel abgeschlossen und wir arbeiten Seite an Seite. Zu den versöhnlichen Worten mag Westerwelles Würdigung der NATO beigetragen haben.
Wir sind froh, dass die Herrschaft des Gaddafi-Regimes am Ende ist. Und gerade weil wir die Chancen und Risiken anders abgewogen haben, gilt unser Respekt dem Beitrag Frankreichs und unserer Verbündeten.
Eine späte Einsicht unkt die SPD, will sich aber Rücktrittsforderungen an Westerwelle, wie sie die Grünen erheben, nicht anschließen.
Das Ruinieren des Ansehens der deutschen Außenpolitik ist schon eine Kollektivmaßnahme gewesen, dieses Kabinetts. Und von daher ist es eben auch unfair, das nur ihm in die Schuhe zu schieben.
Doch zumindest an den miserablen Umfragewerten der FDP könnte die Diskussion um Westerwelle schuld sein, sagen manche Liberale und fordern,
dass wir es gemeinsam schaffen, in diesem Herbst Inhalte umzusetzen. Und natürlich braucht man dafür glaubwürdige Köpfe, aber über die sollte man nicht in Endlosschleife diskutieren.
Das sieht wohl auch der Koalitionspartner so. Man arbeite vertrauensvoll mit Westerwelle zusammen, ließ die Kanzlerin heute mitteilen. Aus der FDP-Führung heißt es, man wolle an Westerwelle als Außenminister festhalten. Mangels geeigneter Alternative und um die Koalition nicht zu belasten. An einer Kabinettsumbildung mitten in der Euro-Schuldenkrise kann auch der Kanzlerin nicht gelegen sein. Viele Unterstützer hat Westerwelle in der FDP allerdings nicht mehr.
Familienangehörige des bisherigen libyschen Machthabers Gaddafi haben sich offenbar nach Algerien abgesetzt. Dabei soll es sich um die Ehefrau, die Tochter sowie die Söhne Hannibal und Mohammed handeln. Das berichten Medien am Abend unter Berufung auf das Außenministerium in Algier. Der Aufenthalt von Gaddafi selbst ist weiterhin nicht bekannt. Unterdessen versuchen die Aufständischen in Tripolis, die Versorgung der Bevölkerung zu organisieren. Kurz vor Ende des Ramadan fehlt es an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten.
Kein Geld für das große Fest, das morgen beginnt. Die Kunden sind sauer. Wie sollen sie ihre Kinder beschenken? Der Bankangestellte hat eine einfache Entschuldigung. Man habe in den Wirren der Revolution schlicht den Schlüssel verlegt, sagt er. Die anderen Banken machen erst gar nicht auf. So typische Festgeschenke wie neue Kleider für die Kinder gibt es also morgen nicht. Die Menschen können froh sein, wenn sie wenigstens ein bisschen kochen können, denn Wasser ist womöglich noch knapper als Geld. Seit heute fahren Tanklastwagen durch die Straßen von Tripolis. Für viele Familien ist es das erste saubere Wasser seit dem Wochenende. Ja, das ist ein großes Problem, dass wir kein Wasser haben, aber unsere Freiheit ist uns wichtiger als Wasser. Der Grund für die Knappheit, die besonders dramatisch in den überfüllten Krankenhäusern ist, Libyen lebt von fossilem Grundwasser aus der Wüste, das über hunderte Kilometer an die Küste transportiert wird. Wenn dieses empfindliche System durch Anschläge gestört wird, dann fallen solche Wasserreservoirs und ganze Städte trocken. Ein Sprecher der Übergangsregierung erklärte heute, die Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen in der Wüste seien lebensgefährlich wegen der Überfälle Gaddafi-treuer Soldaten. Deswegen seien immer NATO-Experten dabei, die gegebenenfalls Luftunterstützung anfordern.
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich im Grundsatz auf einen Importstopp für Öl aus Syrien geeinigt. Nach Angaben von Diplomaten stimmten sie in Brüssel einem entsprechenden Entwurf zu. Danach wollen die EU-Außenminister das Einfuhrverbot am kommenden Freitag als Sanktion gegen die Regierung von Präsident Assad öffentlich verkünden. In der Stadt Rastan, die als eine Hochburg des Protestes gegen Assad gilt, kam es wieder zu Kundgebungen gegen die Regierung. Truppen der Armee sollen sich nahe der Stadt gesammelt haben. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind zwei Anschläge auf Moscheen verübt worden. Dabei kamen gestern mindestens 19 Menschen ums Leben, etwa 30 wurden nach letzten Angaben der Behörden verletzt. Zunächst war von mehr Toten berichtet worden. Eine der Moscheen gehört einer sunnitischen Stiftung. Der bevorstehende Imam soll gegen die Gewalt von Extremisten gepredigt haben. Allein im vergangenen Monat wurden landesweit mehr als 250 Menschen bei Anschlägen getötet.
4 Tage nach dem Rücktritt des japanischen Premierministers Kan hat die Demokratische Partei in Tokio einen Nachfolger für ihren Vorsitzenden gewählt und damit de facto auch den neuen Regierungschef benannt. Die Bestätigung von Japans bisherigen Finanzminister Noda als Premierminister gilt als reine Formsache, da die Demokratische Partei im darüber entscheidenden Unterhaus des Parlaments die Mehrheit hält.
Der Tropensturm Irene hat an der Ostküste der USA schwere Schäden angerichtet. Mindestens 25 Menschen kamen bei Überschwemmungen und Sturmböen ums Leben. Häuser und Straßen wurden zerstört. Die Schäden werden auf bis zu 7 Milliarden Dollar geschätzt. Die Millionenmetropole New York blieb dagegen weitgehend verschont. Inzwischen ist der Sturm nach Kanada weitergezogen. In den USA begannen die Aufräumarbeiten.
Ein brennendes Haus heute mitten im durch den Hurrikan verursachten Überschwemmungsgebiet des US-Bundesstaats New Jersey. Die durch den starken Regen angeschwollenen Flüsse an der Ostküste der USA richten nach wie vor größere Zerstörungen an. Es sind die typischen Nachwirkungen eines Hurrikans. Es wird noch länger dauern, die Regen- und Sturmschäden in dieser Region wieder in Ordnung zu bringen. Präsident Obama sicherte heute in Washington noch einmal seine persönliche Unterstützung für die betroffenen Bundesstaaten zu. New York City präsentierte sich heute Mittag, als hätte es Hurricane Irene und seine Auswirkungen nie gegeben. Die zum ersten Mal in ihrer Geschichte für 2 Tage gestoppte U-Bahn lief seit dem frühen Morgen wieder. Nur ein paar Linien funktionieren noch nicht regelmäßig. Der New Yorker Bürgermeister Bloomberg präsentierte sich heute Mittag stolz. Wir haben noch Aufräumarbeiten vor uns. Die Stadt hat es gut überstanden. Im gesamten Bundesstaat New York ist man noch nicht so weit. Selbst die Börse an der Wall Street eröffnete heute wieder pünktlich den Handel. Und das, obwohl man gestern Mittag noch befürchtete, dass das heute womöglich noch nicht gelingen würde.
Es ist vielleicht das typischste Zeichen für die Megastadt New York, dass bereits am Tag nach der Hurrikan-Bedrohung die Wall Street wieder anläuft. Der Börsenindex Dow Jones ging dann auch gleich kräftig nach oben, was zumindest zur Stunde als Zeichen dafür gewertet wird, dass der Hurrikan hier weniger anrichtete als ursprünglich befürchtet.
Für die deutschen Leichtathleten endete der 3. Tag der Weltmeisterschaften in Südkorea glanzlos. Keiner von ihnen konnte eine Medaille gewinnen. Die Podestplätze gingen an die Konkurrenz.
Tränen der Rührung bei der schnellsten Frau der Welt. Carmelita Cheetah aus den USA hatte über die 100 Meter das stärkste Finish und siegte in 10,90 Sekunden. Dem Leverkusener Markus Esser blieb wieder einmal eine Medaille versagt. Im Hammerwurf-Finale belegte er mit 79,12 Meter den undankbaren 4. Rang. Weltmeister wurde der Japaner Koji Morifushi. Auch der Neumünchner Malte Mohr sprang an einer Medaille vorbei. 5,75 Meter reichten nur zu Rang 5. Neuer Weltmeister mit 5,90 Meter wurde der Pole Paweł Wojciechowski.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 30. August.
Ein Skandinavientief bringt morgen vor allem dem Norden und Westen Deutschlands noch Wolken und einige Schauer. Richtung Süden dagegen dank Hochdruckeinfluss meist ruhiges und freundliches Spätsommerwetter. Heute Nacht gibt's im Norden dichte Wolken, besonders nördlich an der Linie Emsland-Uckermark schauert es. Lokale Schauer sind auch in Alpennähe möglich, sonst teils wolkig, teils klar und trocken. Am Tag mal Sonne, mal Wolken, die im Norden und Westen zahlreicher sind und auch einige Schauer bringen. Am freundlichsten wird es im Süden, wobei sich in Alpennähe einzelne Gewitter entwickeln können. Im Süden schwacher, in der Mitte mäßiger und im Norden frischer Wind mit starken, anfangs auch mit stürmischen Böen aus Nordwest bis West. Heute Nacht Temperaturen von 5 Grad in der Eifel bis 13 an der Nordsee. Morgen 15 bis 21, im Südwesten bis 22 Grad. Am Mittwoch im Norden noch hier und da Schauer, sonst meist freundlich, an den Alpen einzelne Gewitter. Donnerstag und Freitag fast überall deutlich wärmer, dabei ein Wechsel aus Sonne und Wolken, die auch Schauer oder Gewitter im Gepäck haben.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, heute mit Susanne Holst, darin Euro-Abstimmung, warum die Union um die eigene Mehrheit fürchtet und Vormarsch, wie die libyschen Rebellen den Krieg beenden wollen.